Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Martin Berger ist eine Art moderner Alan Lomax der europäischen Straßenmusik. Wie der amerikanische Musikforscher machte sich der heute 26-Jährige auf die Suche nach ursprünglicher Musik. 2 Jahre war der ausgebildete Toningenieur kreuz und quer in ganz Europa mit einem zum Tonstudio umgebauten VW-Bus unterwegs. 25 Länder, unzählige Begegnungen und Aufnahmen, das Spektrum reicht von spanischem Flamenco über skandinavischen Folk bis zu griechischem Blues. Smells Like Van Spirit heißt das Projekt von Martin Berger. Kürzlich war er in Hamburg und ich habe ihn in seinem kleinen, fahrenden Tonstudio, dem VW-Bus, zum Gespräch getroffen. Meine erste Frage war, was für ein Typ Mensch sind Straßenmusiker und Musikerinnen?
Also der größte gemeinsame Nenner, wenn ich das mal so sagen kann, weil es ging von obdachlosen Straßenmusikern bis hin zu PhD-Straßenmusikern, ist einfach, die machen das, weil die da Bock drauf haben. Also die machen das, weil denen das Spaß macht und weil es denen einfach eine gewisse Freiheit gibt, dann zu spielen, wann sie wollen, werden nicht gebucht von einem Café oder von einem Konzerthaus, wie auch immer. Die stellen sich dahin und die Leute, die vorbeilaufen, haben ja auch kein Ticket bezahlt oder so. Wenn die stehen bleiben, bleiben sie für die Musik stehen. Wenn sie weitergehen, ziehen sie halt weiter. Und das ist irgendwie für viele Musiker sehr ansprechend, deswegen machen die es gerne. Natürlich, sobald man irgendwie als Musiker gesagt hat, okay, das mache ich jetzt als Einnahmequelle, dann ist man auch ein bisschen drauf aus, dass man da auch irgendwie Geld verdienen kann, natürlich, aber die erste Motivation ist eigentlich, ja, hier kann ich die Musik machen, die ich eigentlich machen möchte. Ja gut, es gibt viele Kompromisse, sagen wir, technischer Natur auf der Straße zu spielen, aber es ist einfach eine gewisse Freiheit vorhanden und einfach jetzt so, jetzt habe ich gerade Bock und Zeit, die Sonne ist schön, ich gehe raus und spiele. Anstatt, okay, nächste Woche Dienstag 15.30 Uhr muss ich da und da sein.
Aber teilweise ist es, glaube ich, auch gar nicht so unlukrativ, Straßenmusik zu machen, insbesondere wenn man sich dann noch zusätzlich Gigs organisiert, oder ist das ein falscher Eindruck?
Also Straßenmusik ist auf jeden Fall ein Saisonprodukt. Im Sommer verdient man deutlich mehr als im Winter. Im Winter ist es für viele auch hart, weil es einfach bei den Passanten schon zu umständlich ist, die Taler aus dem Portemonnaie zu holen mit kalten Fingern, glaube ich. Also im Winter war es immer schwierig für die Leute, die ich getroffen habe. Aber im Sommer verdienen sie dann alle auch dementsprechend. Wenn ein gewisses Niveau vorhanden ist, kann man auf jeden Fall das als einzige Einnahmequelle haben. Und wenn man ein bescheidenes Leben führt.
Nach welchen Kriterien hast du dir die Leute ausgesucht? Wie hat so ein Tag bei dir ausgesehen? Bist du da teilweise auch, ohne jemanden getroffen zu haben, nach Hause gegangen?
Ja, ich weiß nicht, hunderte Male. Und ich habe mich da total inspirieren lassen, was ich so gesehen habe. Und dann meistens, wenn ich dann so die ersten Straßenmusiker gesehen habe in der Stadt, dann schmeißt man da ein, zwei Euro rein und dann redet man ein bisschen, man macht ein paar Fotos, man kommuniziert mit dem Musiker, hört sich halt nicht nur ein Song an, sondern irgendwie 5. Und dann kommt man meistens ins Gespräch, ja, machst du auch was mit Musik und so, und dann habe ich eine Kamera dabei meistens, was machst du auch irgendwie Fotos und so, und dann kann man so schrittweise erzählen, was ich da eigentlich mache. Ich bin mir noch nicht immer hundertprozentig sicher, ob ich diese Person direkt aufnehmen will, weil, also ich habe auch nur limitierte Ressourcen und ich wollte es ja in ganz Europa machen und ich kann nicht jeden, den ich irgendwie treffe, aufnehmen. Das ist unmöglich. Deswegen muss ich da auch irgendwie selektiv sein und habe ich einfach versucht, wirklich, wenn mich Leute wirklich angesprochen haben, dann was zu organisieren. Ansonsten habe ich viel auch so einfach nur erzählt, ja, ich mache Fotos, ja, ich spiele auch ein bisschen Gitarre und dann, wo kann man hier noch Musik machen und so. Und so, dann kommt man in die anderen Ecken der Stadt und von da findet man dann meistens irgendwie einen Künstler, wo man denkt, wow, das ist wirklich cool. Also so habe ich das quasi von mir aus gemacht. Aber dann irgendwann durch Social Media werden die auch Leute vorgeschlagen. In Finnland habe ich einen Straßenmusiker in der Sauna getroffen und dann kommt man so ins Gespräch und zeigt sich auf Instagram hin und her. Und ja, so ist es auch passiert. Also das ist wirklich, eigentlich ist da nicht so, finde ich, Straßenmusiker. Es ist immer anders. Das ist auch total spannend. Ein letzter Satz dazu noch ist, meistens, bevor man die guten Leute findet, ist man schon 2 Wochen in der Stadt. Und dann denkt man eigentlich schon so, boah, ich muss echt wieder los hier, sonst schlage ich hier Wurzeln. Und dann findet man die wirklich guten und dann hat man eigentlich keine Zeit mehr. Und dann macht man alles irgendwie in 2, 3 Tagen und dann versucht man weiterzuziehen.
Du sagtest gerade, man wartet lange und bricht fast schon wieder auf. Was war denn so der erste Musiker, die erste Musikerin, wo du gesagt hast, ja, das nehmen wir jetzt auf?
Ich hatte ein bisschen Vorschub gekriegt während meiner Reise. Bevor ich losgefahren bin, hatte ich schon einen Kontakt in Kopenhagen, wo ich wusste, boah, der ist ziemlich gut. Das hat mir total geholfen, weil der mich quasi eingeladen hat, komm mal mit, wenn ich einfach auf der Straße spiele und dann guckst du dir das mal an. dadurch habe ich dann noch wieder weitere Musiker getroffen. In Kopenhagen war das. Ich so, boah, hier sind so viele gute, was mache ich jetzt? Also ich hatte ja schon dieses eine Aufnahmedate mit dem einen Künstler. Dann habe ich aber in Kopenhagen noch zwei weitere aufgenommen, weil ich dachte, boah, ich muss hier mehr aufnehmen. Ja, und als ich dann in Schweden war zum Beispiel, dann habe ich da mit Straßenmusikern schon so ein bisschen gefilmt. Und dann habe ich während der Filmarbeiten einen anderen Straßenmusiker getroffen und habe mit ihm so ein bisschen geredet. Und dann, als ich ja mit ihm gefilmt habe, war ich dann wieder während der Dreharbeiten eine andere Straßenmusikerin getroffen, die auch wiederum total, also die war erst 19 Jahre alt, kommt aus Amerika, spielt in Stockholm auf der Straße ihre eigenen Songs. Das sieht man nicht so häufig. Und dann habe ich mir die auch noch was aufgenommen. Und eigentlich wollte ich schon längst, hatte ich schon längst die Fähre gebucht und ich wollte schon nach Finnland übersetzen, weil ich hatte ja schon, sag ich mal, Schweden abgehakt durch die eine Aufnahme. So kommt es dann doch immer noch, dass man dann irgendwie kurz vor Schluss noch alles Mögliche versucht zu regeln, weil einfach weil der Moment gerade da ist.
Und die junge Musikerin, von der du gerade gesprochen hast, das ist die Winnie Christian.
Winnie, ja.
Und das ist eine Amerikanerin, die in Stockholm lebt.
Genau, also ihre Eltern sind nach Schweden gezogen vor einigen Jahren. Sie ist dann mitgezogen, weil sie war noch ja, Kind zu dem Zeitpunkt, war dann auf Reise und wollte dann nach der Reise in Amerika Musik studieren. Und für das Ticket hat sie dann auf der Straße gespielt, um sich das Ticket zu verdienen.
Was hat dich an ihrem Gesang, an dieser Musikerin so berührt?
Also zuerst einmal gibt es nicht so viele weibliche Straßenmusikerinnen. Das ist so zum einen. Das ist schon eher eine Männersache. Also sag mal, im großen Ganzen. Natürlich gibt es weibliche Straßenmusikerinnen, aber es sind einfach nicht so viele, wie es Männer sind. Hinzu auch noch so, sie ist wirklich so eine ganz kleine, zierliche Mädchen, würde ich noch fast sagen. Und spielt dann da mit ihrer Babygitarre, das ist wirklich für extra kleine Finger gemacht, spielt sie dann da ohne Verstärkung in Stockholm auf der Straße, während andere da große Verstärker haben. Dann fragt man sie, was hast du da gerade gespielt? Ich kenne den Song nicht, er ist schon mein eigener Song. Dazu braucht man schon Eier in der Hose. Und das hat mich dann schon irgendwie beeindruckt. Wenn man dann über den Song gesprochen hat und dann auch erst im Nachhinein, als ich den Song schon aufgenommen habe, weil in dem Moment gehen auch so viele Sachen durch meinen Kopf, so, ah, Kamera, sind die Mikros richtig, dass ich gar nicht so richtig zuhören kann. Aber als ich dann fertig war und ich höre mir die Texte nochmal an, das ist Poesie. Sie ist wirklich eine Allround-Künstlerin. Also, wie sie so auftritt, wie sie Musik macht, wo sie über sie redet. Sie macht jetzt Fotografie und bildende Kunst noch dazu und ja, sehr inspirierende Person.
Winnie Christian war das mit ihrem Song Love of Your Own. Sie ist eine von 27 Künstlern und Künstlerinnen, deren Songs Martin Berger auf Platte presst. A Collection of Europe's Pavement Melodies ist der Titel und das Album soll voraussichtlich im September erscheinen. 2 Jahre war Martin Berger in Europa unterwegs, um die talentiertesten Straßenmusiker aufzunehmen. Auf seiner Website hatte er geschrieben, Straßenmusiker seien unter dem Radar der Musikindustrie, ein Album mit ihnen sei deshalb ein starkes Statement. Ich wollte gerne wissen, warum ist das so ein starkes Statement?
Ich habe Musik studiert, ich habe schon immer Musik gemacht und dann früher oder später kommt man dann auch in diese Prozesse der Musikindustrie rein. Und es wird ja eigentlich immer klarer, dass es absolut nicht fair ist, was da läuft. Und das will keiner wissen, ich werde es auch nicht weiter ausführen, aber ich finde es einfach total schön, dass man jetzt heutzutage mit der Technik, die wir haben, Projekte machen kann, die total unabhängig davon sind. Das Projekt hat kein Label, ich mache alles selbst. Ich stelle die Lieder im Internet hoch, ich vertreibe die und ich habe die aufgenommen, gemischt und alles. Das wäre früher gar nicht so möglich gewesen. Und heute geht das. Deswegen möchte ich auch. Ich versuche, durch meine Arbeit Leute zu inspirieren, die ähnliche Sachen machen oder gleiche Sachen machen, die einfach erkennen, okay, hey, ich kann Sachen machen, ich brauche dafür nicht ein Label, ich brauche da nicht für ein Filmstudio, ich brauche da nicht erst die und die. Du kannst jetzt schon was machen, was immer du gerade machen möchtest. Wahrscheinlich kannst du mehr machen, als du eigentlich denkst. Das ist so ein bisschen meine Motivation gewesen und auch so ein bisschen das, was ich weitergeben möchte.
Aber Musikindustrie meinst du jetzt ganz einfach, dass Künstler vermarktet werden, dass sie zu einer Persönlichkeit, einer öffentlichen Persönlichkeit geformt werden, die ihnen vielleicht gar nicht entspricht und dass sie an ihrer Musik selbst wahrscheinlich wenig verdienen?
Ja, da könnte ich jetzt auch viel zu sagen, aber das eigentliche Problem, was ich da sehe, ist, dass in der Musikindustrie, das sagt der Name schon, es geht nicht mehr um die Kunst, es geht nur darum, um irgendwelche Songs zu industrialisieren, um zu produzieren, um wirklich einfach nur abzuliefern. Also Also wir hatten kaum noch wirklich Alben gemacht, die irgendwie, finde ich, jetzt einen hohen künstlerischen Wert haben, der von, sag mal, dass es ein Konzeptalbum ist oder irgendwie sowas. Gut, das war auch irgendwie ein Trend. Es wird häufig wirklich gedacht, okay, lass uns irgendwie 6, 7 Singles machen. Die können wir dann einzeln verkaufen, irgendwie an Marketing linken und so, und bloß nicht länger als 3 Minuten. Und da wird viel zu kommerziell gedacht. Da sind viel zu viele Zahlen im Kopf. Ich habe selbst erlebt, dass ich viel zu viel im Studio saß mit irgendwelchen Musikern. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir jetzt spielen, dass Leute cool finden? Aber es ist genau die falsche Frage. Die richtige Frage wäre, was möchtest du spielen? Wenn du das tust, was du spielen möchtest, dann entsteht nämlich genau das, was Leute eigentlich hören wollen. Das fehlt mir in der Musikindustrie. Und deswegen sagen auch so viele, ja, die Popmusik ist immer das Gleiche. Ja, weil wir in diese Klischees abfallen. Weil wir immer nur denken, oh, wir müssen verkaufen. Wir haben hier Rezepte, die wir folgen können. Wir sind einfach nicht mehr frei genug, um da was anderes zu machen. Es bricht so langsam auf, das finde ich super. Ich habe selbst erlebt, dass es noch zu sehr produktorientiert ist.
Wird nur für dich interessant, wie du dich weiterentwickeln willst, welchen Weg du da weitergehen willst für dich, auch als Produzent, auch wie du Leute weiter fördern möchtest. Das wird mit dieser Erfahrung im Rücken jetzt nicht gerade einfacher und wahrscheinlich ein sehr herausfordernder Weg.
Ja, wenn du mir etwas tust, nur um Job zu machen, werd kein Musiker. Wirklich nicht. Das ist ein scheiß Job. Aber wenn du das tust, weil du da Bock drauf hast, dann ist es genau das Richtige für dich. So habe ich das auch versucht. Ich wollte mit einem Bus reisen, ich wollte Musik machen unterwegs. So, und diese Idee mal, sag ich mal, am ersten Familiengrillabend publik gemacht. Und da meinte mein Vater so, ja, das ist ja eine gute Idee, aber wie viel Geld brauchst du denn? Ja, ich so, wenn ich es gut machen will, 50.000 Euro. So, und du hast 150 Euro auf dem Konto, wie soll das gehen? Ja, keine Ahnung, aber hat trotzdem irgendwie funktioniert. So ist das irgendwie mit allem. Und ja, man muss als Künstler auch einfach da irgendwie drüber stehen, finde ich. Dass man sagt, okay, ich mache jetzt einfach mein Ding hier.
Wie hast du dich finanziert?
Angefangen habe ich mit einem Stipendium, was ich bekommen habe. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann das eigentlich jetzt durch die Zeit, die ich das Stipendium hatte, vernünftig organisieren. Und dann habe ich Sponsoren gefunden. Ich habe die ganzen Mikrofone umsonst bekommen, zum Beispiel von Schuhe. Ich habe eine Crowdfunding gemacht zu Anfang. Ja, dann bin ich losgefahren, wissend, okay, ich habe Geld für 6 Monate. Das war vor und hinten nicht genug, weil ich bräuchte mindestens ein Jahr. Ich war 2 unterwegs. Und ja, dann bin ich losgefahren, dachte, ja gut, wenn ich erstmal anfange und man macht so ein bisschen Inhalt, dann kann man nachher auch noch irgendwie über Sponsoren oder wie auch immer noch wieder Geld generieren. Ja, das ging voll in die Hose. Und dann war ich in Portugal, ich habe es dann irgendwie auf 9 Monate gestreckt, dann war ich in Portugal. Da sind so ein paar unerwartete Zahlungen dazwischen gekommen, die ich dann auch nicht auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich von meinem Vater eine SMS bekommen, so, hey, Sohn, weißt du auch nicht, dass du 700 Euro im Minus bist? Und ich so, ach du Scheiße. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt? Fake ich einen Motorschaden, sag ADAC, bring mich nach Hause? Oder was mache ich jetzt? Ja, und dann war ich auf so einem großen Parkplatz in Lissabon. Da waren auch viele Straßenmusiker, die in ihren Bussen gelebt haben. Es waren wirklich viele Künstler da. Und auch viele, die einfach auf der Straße gelebt haben auch. Und die gingen dann auch Containern und haben dann bei Restaurants gefragt und so. Und es war eigentlich total schön, dass man so, da habe ich einfach mitgemacht. Die haben mich dann quasi aufgenommen. Und es war eigentlich total schön, das mal so gesehen zu haben. Es war erst wirklich eine Entfremdung. Und man dachte so, oh, was mache ich jetzt hier, ey? Aber letztendlich hat man am Tag dann so 1, 2 Stunden investiert für Essen und man hat dann wirklich besseres Essen gehabt als vorher. So, und dann dachte ich auch, ja okay, ich meine, sieht jetzt nicht rosig aus, aber tot bin ich auch nicht. So, und ja, und das ist mir so aufgefallen, okay, man stirbt einfach nicht. Was du auch machst, du stirbst einfach nicht. Ich konnte immer noch in den Bus pennen, ich hatte noch ein bisschen Diesel im Tank und ich konnte irgendwie gutes Essen haben für nichts. Und das habe ich dann so eine Woche gemacht und dann hatte ich einen Anruf bekommen von meinem alten Professor von der Musikuni und er hat mir gesagt, na Martin, wie geht's dir? Und ich so, ja. Ja, und dann hat er ein paar Telefonate geführt und dann wurde ich zurückgerufen von einem holländischen Produktionshaus, was öffentlich finanziert ist zu den größten Teilen. Die wollten im Rahmen Talententwicklung wollten die das Projekt weiter unterstützen. Ohne irgendwelche weiteren Vorgaben. Und dann ist ja super. Und dann konnte ich so weitermachen eigentlich. Ja, es gab solche Momente noch 1, 2 Mal, dass ich dachte so, oh, was esse ich jetzt? Aber irgendwie kriegt man es immer hin.
Was würdest du denn sagen? Wie bist du aufgebrochen und wie bist du zurückgekommen?
Also ich sehe es in den Videos, die ich gerade schneide. Also ich war vorher noch ein Junge. So, so will ich das sagen. Also auch optisch habe ich mich verändert. Also 2 Jahre, natürlich verändert man sich. Ich war eigentlich noch unsicherer vorher. Das war irgendwie so, oh, ich versuche jetzt irgendwie was zu organisieren, was zu kontrollieren. Und jetzt lasse ich die Sachen einfach so passieren und ich versuche so mit dem Wind zu segeln. Weil man kann so eine Reise nicht planen. Ich habe vorher versucht, alles zu planen. Das geht nicht. Es ist wie Judo. Ich mache Judo man kann nicht sagen, jetzt möchte ich werfen, jetzt möchte ich diesen Wurf machen. Das geht nicht. Man muss warten, bis der richtige Moment für diesen und diesen Wurf ist. Und dann kann man den erst machen. Ansonsten kann man noch so sehr ziehen. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nur, wenn es der richtige Moment ist und man auch nicht zu lange zögert. Wirklich, sag ich mal, instinktiv handeln. Und so ist man eigentlich effizienter. Im Judo viel effizienter. Und das habe ich auch so ein bisschen gelernt, wie ich solche Projekte planen muss. Man muss den Rahmenbedingungen geben natürlich, aber wie die Durchführung ist, das kann man nicht erzwingen. Es gibt so viele Faktoren, Wetter, Regen, welche Musiker sind da, wie ist das, was für ein Wochentag ist das, war er gestern feiern oder wie auch immer. Und da muss man wirklich einfach so immer ready sein eigentlich und Ziel vor Augen und gehen. Und dann passt das schon. Man weiß eh nicht, wo der 5. Schritt hingeht. Das weiß man nie. Man kann sich zumindest überlegen, wo geht der nächste hin. So, und dann immer den nächsten Schritt machen und gar nicht so sehr über den 5. Schritt nachdenken. Weil da muss er erstmal hinkommen.
Marten Berger, der auf jeden Fall ein Langstreckenläufer ist. Mehr Informationen zu seinem Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunk.de/Corso.